möchte mich herzlich bedanken für die Einladung. Ich bin zum ersten Mal hier. Ich danke Ihnen allen für das politische Interesse, das Sie nach Kiew geführt hat. Ich hatte das Privileg, ich betone Privileg, zwischen 1991 und 2001 aus Moskau berichten zu dürfen. In diesen Jahren wurden Weichen gestellt, die erklären, warum Russland heute so tickt, wie es tickt, und warum Russland nicht so wurde, wie der Westen erwartet hatte. Ist Putin an allem schuld? Eine rhetorische Frage. Der russische Präsident ist in den vergangenen Monaten und Jahren eine Art Dauerzielscheibe geworden. Ich zitiere hier die Schlagzeilen von Titelgeschichten des Spiegel-Magazins. Putin greift an. Putin der Brandstifter. Wer stoppt Putin? Stoppt Putin jetzt? Oder 2008, nach dem georgisch-russischen Krieg, der gefährliche Nachbar, Wladimir Putin und die Ohnmacht des Westens. Sogar im Zürcher Kantonsrat wurde der Name Putin bemüht. Eine Schlagzeile aus dem Tagesanzeiger: SVP vergleicht Regine Eppli mit Russlands Präsident Putin. Für die Nicht-Zürcherinnen und Zürcher unter Ihnen, Regine Eppli war eine Regierungsrätin des Kantons Zürich. Kein Zweifel, wäre Putin ein westlicher Staatsmann, müsste er gehen. Laut einer Gallup-Umfrage lehnen 80% der Europäer den russischen Präsidenten ab. Putins Image ist sehr schlecht, wegen der Intervention in der Ostukraine, der Krim-Annexion, der Korruption und der katastrophalen Wirtschaftslage seines Landes. In Russland jedoch ist das Bild gerade umgekehrt. 80% stehen hinter Putin. Auch bei fairen und freien Wahlen würde Putin wieder gewählt. Wahrscheinlich nicht mit 80%, aber sicher mit plus minus 60%. 60% bilden den harten Kern von Putins Klientel. Ich erinnere mich an den Kommentar eines Schweizer Kollegen, der seinen Leser erklärte, wie Putin sein Land in die falsche Richtung führe. Er endete seinen Kommentar mit der Frage: Wann endlich wird auch die russische Bevölkerung einsehen, wie schlimm Putin ist? Nochmals die Frage: Warum steht eine Mehrheit der russischen Bevölkerung hinter einem Herrscher, den wir im Westen als autoritär, korrupt und unberechenbar bezeichnen? Ich antworte auf diese Frage mit einer ersten These. Putin ist nicht die Ursache der Krise, sondern eine Folge der Krise. Nicht Putin hat sich sein Volk erzogen, sondern das Volk hat sich Putin als Führer, als Präsidenten ausgewählt. Erklären lässt sich das Phänomen Putin, wenn man sich daran erinnert, wie Putin an die Macht gekommen ist. Gestatten Sie mir deshalb eine kurze Rückblende in die 90er Jahre. Der schwer herz- und alkoholkranke Präsident Jelzin musste sich 1996 zur Wiederwahl stellen. Jelzin wurde nur im zweiten Wahlgang und dank Wahlfälschungen wiedergewählt. Der Kreml musste sich 0, plötzlich auf die Suche nach einem Nachfolger machen. Viele Kandidaten wurden getestet. Boris Nemtsov, Stepaschin, Kirienko, Primakov, Namen, die Sie wahrscheinlich nicht mehr in Erinnerung haben. Putin war der letzte von vielen Kandidaten. Zyniker sagen, Putin sei ausgewählt worden, weil es sonst niemanden mehr gab. Putin wurde getestet, er musste seine Loyalität gegenüber der Macht beweisen. Der erste Test verlief so und hat einen interessanten Schweizer Bezug. Der damalige russische Generalstaatsanwalt Juri Skoratow hatte schmutzige Spuren entdeckt, die direkt in das Machtzentrum, den Jelzin-Clan, führten. In Genf waren Bankkonten auf den Namen der Familie Jelzin aufgetaucht, mit verdächtigen Einzahlungen einer Tessiner Firma, die den Auftrag für die Renovation des Kremls bekommen hatte. Generalstaatsanwalt Skoratow leitete die Untersuchung gegen Jelzin ein und bekam Rechtshilfe aus der Schweiz, Gallo de Ponte. Die Zusammenarbeit funktionierte auch deshalb, weil der russische Generalstaatsanwalt im Gegensatz zu heute unabhängig war. Es gab Gewaltentrennung, aber nicht sehr lange. Die Situation für Jelzin wurde immer gefährlicher. Plötzlich tauchte eines Abends am russischen Fernsehen ein Video auf, das Skuratow mit zwei Prostituierten in der Sauna zeigte. Skuratow war erledigt und wurde abgesetzt. Die Untersuchung gegen die Familie Jelzin verlief im Sande. Das Video stammte aus der Küche des Inlandgeheimdienstes FSB, dessen damaliger Chef Wladimir Putin war. Für die Jelzin-Familie wurde Putin zum Retter in der Not. Das genügte Jelzin und seinem Clan aber noch nicht, es brauchte mehr. Ende 1999 trat Jelzin zurück. Putin wurde amtierender Präsident. Sein erstes Dekret, das Putin als Präsident unterzeichnete, gewährte dem abtretenden Präsidenten Jelzin und seiner Familie Immunität auf Lebenszeit. Also auch für den Fall, dass in Russland wieder die damals noch starken Kommunisten an die Macht gekommen wären, Jelzin und sein Clan waren unantastbar. Bei seinem Aufstieg zum Präsidenten hat Putin erfahren, wie das Machtsystem in Russland funktioniert. Putin hat das Machtsystem nicht geschaffen, er wurde von der Macht getestet, passte sich dem Machtsystem an. Ein Schlüsselwort für das Verständnis des russischen Machtsystems ist für mich das russische Wort für Staat, Gosudarstva. Stamm dieses Wortes ist Gosudar, der Herrscher. Der russische Staat ist ein Herrschaftsstaat, eine vom Herrscher abhängige Institution. Im westlichen Verständnis ist der Staat etwas Neutrales, eine vom Herrscher unabhängige Institution. Staat, State, État, Republik, also eine Respublika, eine öffentliche Sache. Nicht aber im russischen Staat. Der Herrscher steht über dem Gesetz, über der Verfassung. In Russland spricht man von Beziehungen, dem sogenannten Telefonrecht. Wichtig ist es, zur richtigen Zeit Kontakt zur richtigen Person zu haben. Der Gosudar, der Herrscher, herrscht über Menschen und ihr Eigentum. Jegor Gaidar, der Architekt der russischen Reformen unter Jelzin, beschreibt eine historische Konstante im russischen Machtsystem. Er sagt, Eigentum muss in Russland immer im Magnetfeld der Macht zirkulieren. In einem selbstkritischen Rückblick auf die eigene Regierungszeit bedauerte Gaidar, dass es ihm nicht gelungen sei, dieses Magnetfeld von Macht und Eigentum in Russlands politischem System aufzubrechen. Im Gegenteil, das Magnetfeld wurde noch verstärkt. Dafür verantwortlich war die sogenannte Privatisierung. Ich spreche von der sogenannten Privatisierung. Im Volksmund wurde dem russischen Privatisatia einfach noch ein CH beigefügt. Privatisatia wurde Privatisatia. Und Privatisatia heißt Klauerei. Und die Schlüsselreform, die Privatisierung, diskreditierte eben auch die Demokratisierung, die Demokratisatia. Im Volksmund wurde ein R hinzugefügt. Aus Demokratisatia wurde Dermokratisatia. Dermo heißt Schmutz, Scheiße. Also, Scheißdemokratie. Putin kann sich auf diese Erfahrungen der russischen Bevölkerung stützen, wenn er zum Beispiel die Meinungsfreiheit oder demokratische Kräfte, Scheißdemokraten, unterdrückt. Bei den jüngsten Enthüllungen, den sogenannten Panama Papers, war von Putins Milliarden die Rede, obwohl in den untersuchten Dokumenten der Name von Putin nie aufgetaucht ist. Putin besitzt offiziell keine Yachten und Paläste oder 200 Milliarden, wie spekuliert wurde. Putin ist Gosudar und dem Herrscher gehört alles. Er hat aber Freunde, einen Clan, um sich, die er in der kürzester Zeit superreich gemacht hat. Putins Oligarchen, die sogenannten Putingarchen, sind abhängig von ihm und schulden ihm absolute Loyalität. Ich zitiere nochmals Gaida: Eigentum muss im Magnetfeld der Macht zirkulieren. Dieses Machtsystem, das absolute Loyalität gegenüber dem Herrscher fordert, erschwert eine Palastrevolution oder einen Regimewechsel, wie das im Westen gehofft wird. Ich mache jetzt einen Blickwechsel von der Innen- zur russischen Außenpolitik. Seit der Krim-Annexion, der militärischen Intervention in der Ostukraine und Putins Erklärung, viel zitierte Erklärung, der Untergang der Sowjetunion sei die größte geostrategische Katastrophe des 20. Jahrhunderts gewesen. Seither gilt Putin im Westen als Präsident eines Aggressorstaates, als Neoimperialist. Ich stelle eine andere These auf. Putin ist kein Neoimperialist, sondern ein Postimperialist mit Phantomschmerzen. Auf dieses Bild hat mich Václav Havel aufmerksam gemacht. Der tschechische Dissident und spätere Präsident hat einmal gesagt, Osteuropa sei nach 1989 wie aus einer Narkose erwacht. Auch Russland ist 1991 aus einer Narkose erwacht, aber amputiert. Mit dem Verschwinden der Sowjetunion ist auch das russische Imperium untergegangen. Nach unseren Vorstellungen sollte sich Russland von einer Diktatur in eine Demokratie und von der Planwirtschaft in eine Marktwirtschaft verwandeln. Zu wenig beachtet wird, dass sich Russland erstmals in der Geschichte von einem Imperium in einen Nationalstaat verwandeln sollte. Ähnliche Prozesse mussten auch das französische oder britische Imperium durchmachen. Es gibt aber wichtige Unterschiede. Das französische und britische Imperium mussten sich von Kolonien in Übersee lösen. Das russische Imperium ist aber ein Kontinentalimperium. Hier gestaltet sich der Ablösungsprozess schwieriger. Wo hört das Imperium auf? wo beginnt der Nationalstaat? Für uns ist der Zusammenbruch der Sowjetunion Geschichte, etwas Abgeschlossenes. Aus russischer Sicht ist dieser Zerfallsprozess immer noch im Gange. Russland muss seine Grenzen als Nationalstaat, seine nationale Identität erst noch finden. Der Ukraine-Konflikt ist ein Ausdruck dieses Zerfallsprozesses. Russland und die Geschichte, das wurde schon mehrmals jetzt betont, sind eng miteinander verflochten. In Kiew hat im 9. Jahrhundert die orthodoxe Welt das Christentum aus Byzanz übernommen. Kiew gilt als Mutter der russischen Städte. Man spricht vom Kiewer Russland. Katharina der Große hat im 18. Jahrhundert die Krim und weite Teile des heutigen ukrainischen Ostens und Südens, das sogenannte Kleinrussland, erobert. Bis heute können sich viele Russinnen und Russen die Ukraine nicht als unabhängigen Staat vorstellen. Und das macht eben die Geschichte zu einer gefährlichen Waffe im Krieg um das Grenzland Ukraine, und zwar auf beiden Seiten. Ich nannte Putins Außenpolitik postimperialistisch. Nach meiner Meinung hat Russland gar nicht mehr die Mittel, um ein neues Imperium aufzubauen. Dafür sprechen auch die Statistiken. Gemäß den neuesten Zahlen des schwedischen Friedensinstituts SIPRI ist Russland in der Rangliste der Militärausgaben auf Platz 4 zurückgefallen. An erster Stelle stehen die USA, dann kommen China und Saudi-Arabien und erst an vierter Stelle Russland. Das russische Militärbudget von 60 Milliarden Dollar verschlingt heute 32% des gesamten staatlichen Haushalts. Die russischen Streitkräfte wurden modernisiert und sind schlagkräftiger geworden, aber wie stark sind die russischen Streitkräfte wirklich? Auf dem Höhepunkt des Ukraine-Konflikts vor 2 Jahren rechnete man im Westen mit einer Invasion der russischen Armee in die Ukraine. Der Marsch auf Kiew fand aber nicht statt. Warum? Im Kreml ist klar, geben seit der Krim-Annexion die sogenannten Silawiki, die Hardliner, den Ton an. Aber auch unter diesen Falken gibt es Pragmatiker. Für einen Einmarsch und eine Besetzung der Ostukraine und für einen Marsch auf Kiew hätte Russland gar nicht genügend Soldaten. Die russischen Streitkräfte können ihre Bestände nicht auffüllen. Auf diese Tatsache hat der unabhängige Militärexperte Alexander Golz hingewiesen und auch Verteidigungsminister Shoigu hat mehrmals auf solche Entwicklungen hingewiesen. Ein anderer Grund: eine Invasion russischer Streitkräfte in die Ukraine hätte für Moskau einen extrem hohen politischen und diplomatischen Preis gehabt. Davor hat Außenminister Lavrov gewarnt. Auch Lavrov ist keine Taube, aber ein Pragmatiker. Russland will wieder als Großmacht auftreten. Seine Wirtschaftsleistung entspricht aber höchstens der einer Regionalmacht. Russland befindet sich beim Bruttosozialprodukt auf Platz 8 zwischen Brasilien und Italien. Weil ich einmal auch aus Washington berichten konnte, erlaube ich mir einige Worte, wie Russland aus amerikanischer Perspektive heute aussieht. Russland wird von der amerikanischen Militärführung und vom Verteidigungsminister Carter wieder als existenzielle Gefahr eingestuft. Der Grund ist Putins Russland. Und dies bald 25 Jahre nach dem Ende des Kalten Krieges. Was ist eigentlich falsch gelaufen? In seiner letzten State of the Union Botschaft hat Präsident Bush Senior 1993 erklärt: Wir danken Gott dafür, dass wir den Kalten Krieg gewonnen haben. Wenn sich der Westen zum Sieger des Kalten Krieges erklärte, dann wurde Russland in die Rolle des Verlierers gedrängt. Es war aber die russische Gesellschaft selber, die dem kommunistischen Regime ein Ende bereitete, ohne Hilfe und Ratschläge von außen. Unter dem Druck von der Regierung von Bill Clinton wurden Polen, Ungarn und die Tschechoslowakei in die NATO aufgenommen. Das war die erste Runde der NATO-Osterweiterung. Ich erlebte sie in Moskau. Damals protestierten nicht nur die Kommunisten und Nationalisten von Schirinowski, sondern auch führende Jelzin-Reformer, aber aus anderen Gründen. Sie argumentierten, so eine NATO-Osterweiterung ohne Russland in eine neue Sicherheitsordnung einzubeziehen, diskreditiert die demokratische Entwicklung in Russland. Der Westen gibt uns Demokraten zu verstehen, dass er uns nicht nötig hat. Der Titel meiner Analyse im Tagesanzeiger lautete damals: Wir haben Angst, wir Demokraten haben Angst, abgehängt zu werden. Für diese warnenden Stimmen gab es im Westen kein Gehör. Wiederum die Frage, warum? In den USA und in Europa dominierte die Meinung, Russland und die übrige Ex-Sowjetunion würden sich automatisch in die transatlantische Weltordnung eingliedern. Das post-sowjetische Russland galt als eine Gesellschaft im Übergang. Es wurde eine sogenannte Theorie der Transition entwickelt. Sie traf für Ostmitteleuropa zu. Hier entwickelten sich Demokratie und Marktwirtschaft und eine autonome Zivilgesellschaft. Auch heute haben wir wieder Fragen dazu. In Russland jedoch kam alles ganz anders. Die bekannte russische Politologin Lilia Schewtsova hat ihre Enttäuschung in einem Beitrag in der führenden amerikanischen Zeitschrift Foreign Affairs so formuliert: Russia got lost in transition. Also Russland ging auf dem Weg zum Übergang verloren. Vor allem unter Putin habe Russland, wie Schewtsova sagt, eine falsche Richtung eingeschlagen. Die Frage stellt sich aber grundsätzlich: Warum hat Russland den angeblich falschen Weg eingeschlagen? Oder anders gefragt, können Transformationsprozesse nur in einer, das heißt der vom Westen bestimmten Richtung verlaufen? Russland hat schon seit Jahrhunderten einen anderen Weg eingeschlagen und erweckte deshalb immer wieder Misstrauen im Westen. Weil das Russland der 90er Jahre kein potenter Feind mehr war und am Tropf der westlichen Kreditinstitute hing, hat es im Westen vorübergehend sogar Sympathie genossen. In den 90er Jahren herrschte im Westen eine Russland-Euphorie. Alle wollten Russisch lernen. Und in Russland eine West-Euphorie. Das hat sich mit Putin geändert. Er hat für Russland wieder den traditionellen Großmachtstatus beansprucht. Seitdem heißt der Gegner wieder Moskau. Die Osteuropa-Historikerin Nada Boskowska an der Universität Zürich hat in einem Gastbeitrag im Tagesanzeiger das auf den Punkt gebracht. Sie schrieb: Russland ist unser liebster Feind. Die Schlüsselfrage bleibt für mich: Wie reagiert das russische Volk? Warum? Ich zitierte meinen Journalistenkollegen, der hoffte, dass auch das russische Volk einmal verstehen werde, in welche Richtung Putin sein Land führe. Diesen Satz kann man auch anders formulieren. Ist die russische Bevölkerung einfach unbelehrbar? Muss man das russische Volk auswechseln? Oder gibt es Realitäten, die wir im Westen nicht zur Kenntnis nehmen wollen? Auf eine russische Realität, die im Westen zu wenig beachtet wird, hat der russische Oligarch Chodorkowski bereits 2004 hingewiesen, als er noch im Gefängnis saß. In einem Brief aus dem Gefängnis schrieb der Inhaftierte: Putin ist weder ein Liberaler noch ein Demokrat, aber er ist sicher liberaler und demokratischer als 70% der russischen Bevölkerung. Offenbar ist nicht Putin, sondern das russische Volk unser Problem, in Anführungszeichen. Welches Russland wünscht sich das Volk? Warum wird so wenig über dieses andere Russland berichtet? Einige Bemerkungen zur Berichterstattung. Ich erlebte die letzten Tage der Sowjetunion plötzlich. Gab es ab dem 01.01.1992 15 neue unabhängige Staaten, neue Regionen, Baltikum, Nord-, Südkaukasus, Zentralasien. Ich war der Meinung, jetzt muss die Berichterstattung verstärkt werden. Das Gegenteil war der Fall. Mit jedem Jahr gab es weniger Korrespondenten in Moskau. In den Redaktionen und Zeitungsverlagen hieß es: Ja, der Feind ist jetzt verschwunden, die Welt ist weniger gefährlich geworden, weniger newsy, wie die amerikanischen Kollegen sagten. Weniger gefährlich, plötzlich zwei Tschetschenienkriege, dann der georgisch-russische Krieg 2008 und jetzt der Ukraine-Konflikt. Ich habe zu Beginn Titelbeispiele des Spiegel-Magazins zitiert. Seit der Eskalation des Konflikts in der Ukraine beobachten Medienspezialisten eine Personalisierung des Konflikts, bei der kaum noch zwischen der Person, dem Amt und dem von ihm regierten Land unterschieden wird. Stoppt Putin jetzt? Stand auf einem viel zitierten und kritisierten Spiegel-Titelblatt. Es liegt auf der Hand, ein extrem personalisiertes und monolithisches Russlandbild lässt sich besser verkaufen als eine Analyse, welche die vielschichtigen Motive der russischen Ukraine-Politik erklärt. Der neue Feind wird Feind Russland wird unter der Lupe betrachtet. Über die mit dem Westen verbündete Ukraine wird lückenhaft, ich übertreibe jetzt etwas, nur das berichtet, was man zu sehen und zu lesen wünscht. Aber auch in der Ukraine gibt es Zensur, werden Journalisten ermordet, was die Medienbeauftragte der OSZE, Dunja Mijatovic, regelmäßig kritisiert. In den westlichen Medien wird aber das kaum zur Kenntnis genommen. Ein anderes Beispiel, eine vom Europarat eingesetzte internationale Beratungskommission hatte den Auftrag, die Morde auf dem Maidan und im Gewerkschaftshaus von Odessa zu untersuchen. Die Regierung von Poroschenko verhinderte die Aufklärung. Immerhin hat die Frankfurter Allgemeine Zeitung unter dem Titel Verschleierung in Kiew darüber berichtet. Oder der Handschlag zwischen Putin und Poroschenko nach der Unterzeichnung von Minsk II durfte am ukrainischen Fernsehen nicht gezeigt werden. Ausgerechnet in der größten politischen Krise seit dem Ende des Kalten Krieges, wo wir eigentlich mehr wissen sollten über die Gegenseite, wurden Berichterstattung und Forschung abgebaut. Russland-Versteher oder Putin-Versteher sind zu einem Schimpfwort geworden. Astronomische Summen werden hüben und drüben für militärische Rüstung ausgegeben. Gleichzeitig herrschen große Wissenslücken über die andere Seite. In den USA war während des Kalten Krieges die Sowjetologie bestens finanziert. Heute stirbt die Generation der Sowjetologen aus. Es fehlen die Russland-Experten. Überall in der Diplomatie, in den Regierungen und in den Medien. Wir sprechen von der russischen und der ukrainischen Krise. Es ist aber mehr als eine Krise. Was heißt Krise? Der Kulturphilosoph Jakob Burckhardt definierte Krise als beschleunigte Prozesse. Der bekannte deutsche Soziologe Klaus Offe setzte diese beschleunigten Prozesse in den Kontext der aktuellen Entwicklung in Osteuropa und sprach vom Dilemma der Gleichzeitigkeit. Russland sollte sich gleichzeitig von einer Diktatur in eine Demokratie, von einer Plan in eine Marktwirtschaft und von einem Imperium in einen Nationalstaat entwickeln. Diese beschleunigten Prozesse stören sich gegenseitig und haben zu Armut, Chaos, Zerfall und Krieg geführt. Deshalb wünscht sich die russische Bevölkerung Stabilität, Frieden. Und als Garanten dieser Stabilität betrachtet sie Putin, der Russland vom Zerfall gerettet hat. Putin ist nicht Ursache der Krise, sondern eine Folge der Krise. Das westliche Feindbild Putin empfinde ich auch als etwas Unehrliches. Im Westen sind in Wirklichkeit viele froh, dass es Putin gibt. Er hält das kaum regierbare Land zusammen. Der Westen fordert freie Wahlen, Demokratien. So selten stellen wir uns aber die Frage, wer würde freie Wahlen in Russland gewinnen? Sicher nicht die vom Westen mit Millionen unterstützten demokratischen Parteien, die in der Bevölkerung nie Wurzeln schlagen konnten. Wenn der Kreml den Westen kritisiert, dann spricht er von doppelter Moral. Klartext spricht in dieser Sache ausgerechnet der russische Oppositionspolitiker und Kämpfer gegen die Korruption Alexei Nawalny. Er fragt sich, warum er in seinem Kampf gegen die Korruption so wenig Unterstützung aus dem Westen erhält. Dazu Nawalny, wörtlich. Seit vielen Jahren wende ich mich an das FBI, die Staatsanwaltschaft in Deutschland und in der Schweiz. Kein einziges Verfahren wurde eingeleitet. Gesetze gibt es genug. Es fehlt der politische Wille. Ich glaube, sie wollen keinen Konflikt mit Putin. Armeen von Staatsanwälten, Notaren, Investmentbankern leben von diesem Geschäft. Nawalny weiß, Russland ist Teil des globalisierten kapitalistischen Systems geworden und in einem gewissen Sinn unangreifbar geworden. Der einst reichste Oligarch Khodorkovsky, der am meisten geklaut hat, ist heute pauschal besteuerter Bürger von Rapperswil-Jona und die russische Ölhandelsfirma Gunvor, wo die CIA, der amerikanische Geheimdienst, lange vermutet hatte, hier habe Putin seine Milliarden versteckt, hat diese Gunvor hat ihren Geschäftssitz in Genf und das Steuerdomizil in Sarnen-Obwalden. Zum Schluss möchte ich noch einige Fragen stellen. Unser Thema heute ist ja Russland, Ukraine, Europa. Die EU, das haben wir wahrscheinlich schon fast vergessen, hat 2012 den Friedensnobelpreis erhalten. Dem gleichen Europa ist es aber nicht gelungen, einen Krieg mitten in Europa, 25 Jahre nach dem Mauerfall, mit schwerwiegenden Folgen für das Verhältnis zu Russland zu verhindern. Die Konfliktherde der ukrainischen Politik waren den westlichen Regierungen bekannt. Warum wollte die EU nicht erkennen, dass die Ukraine ein in sich gespaltener Staat ist? Warum hat Brüssel Kiew im Freihandelsabkommen mit der EU nur die Wahl zwischen einem Entweder-Oder gelassen, entweder mit Europa oder mit Russlands Zollunion? Mit einem Sowohl-als-auch hätte man die innerukrainische Zerreißprobe entschärfen können. Europa hätte Moskau frühzeitig in die Gespräche über das Assoziierungsabkommen mit der Ukraine einbeziehen müssen. Und Europa hätte Kiew früher zu einer Föderalisierung, Stichwort Sonderstatus für die Ostukraine, raten sollen. Damals hätte man verhindern können, dass radikale Kräfte in der Ostukraine die Oberhand gewinnen konnten. Ich komme zum Schluss. Die Konzentration auf Putin übersieht den Kontext, vor allem das russische Volk. Wenn wir alles auf Putin reduzieren, dann gehen wir der PR-Politik des Kremls auf den Leim. Die gesamte Verantwortung für politisches Scheitern oder Erfolg kann nicht auf einer einzigen Person ruhen. Dann wäre ja mit einem Russland ohne Putin alles okay. Ein Russland ohne Putin hatten die Protestierenden im Winter von 2011, 2012 gefordert. Aber das erwies sich als Trugschluss. Nach einem Verschwinden von Putin käme wahrscheinlich einfach eine Kopie von Putin an die Macht. Vielleicht noch etwas autoritär und noch etwas unberechenbar. Zwischen Ost und West gibt es ein großes Missverständnis. Es lässt sich pointiert in zwei Sätzen zusammenfassen. Im Westen ist man überzeugt, Russland müsse von einem Tyrannen befreit werden. Russland will aber nicht befreit werden. Russland wird sich irgendwann einmal aus eigener Kraft selber befreien. Russland braucht aber mehr Zeit. Danke für die Aufmerksamkeit.